Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Rubin Rahimi und heute mit dabei Alexander Kors von der Ostfriesischen Teegesellschaft. Alexander, schön, dass du da bist.
Ja, Rubin, herzlichen Dank für die Einladung.
Total gerne. Ja. Und in unserem Vorgespräch haben wir wir haben viele Sachen herausgefunden. Einmal, dass wir beide Brückenbauer sind, dass du total viel, und da wollen wir heute auch reingehen, Brücken von anderen Kulturen mitgenommen hast. Aber du hast auch einen anderen Weg. Du kommst vom Marketing und bist jetzt CIO und CDO, was ja eher untypisch ist.
Eher untypisch, das sag ich, ja.
Wie ist das passiert?
Ja.
Du bist wahrscheinlich auch der einzige CIO, der jetzt hier auf der OMA er ist, der schon vor ein paar Jahren hier war.
Ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Ja, um das nicht so zu kompliziert zu machen, aber es ist schon ein sehr ungewöhnlicher Lebensweg. Merke ich auch selber immer, wenn ich davon anderen erzähle. Also erstmal jetzt vielleicht meine Rolle. Ich bin bei der Lauren Spätmann Holding, übrigens offiziell jetzt seit November wieder ein bisschen umstrukturiert. Das ist die Holding, zu der auch die Ostfriesische Teegesellschaft gehört.
Wir kennen die Produkte alle aus dem Supermarkt.
Das hoffe ich sehr. Wir machen Tee. Ja. Unser Kernprodukt ist Messmer. Wilford und auch noch Behrens gehören dazu. Ich finde, das ist eine spannende Zahl. Wir produzieren über 8 Milliarden Teebeutel im Jahr. Wir liefern darüber 90 Länder in der Welt. Viel mit Handelsmarke, aber eben auch mit unseren drei Kernmarken. Mhm. Und sind ein deutsches Unternehmen, unabhängiges, familiengeführtes Unternehmen. Und wir machen alles so ums gesunde Leben herum. Wir haben auch noch Firmen, die Fruchtschnitten produzieren, Riegel, Cerealien. Das sollte aber auch so der Werbeteil sein für unsere Firma. Also sehr fokussiert eben auf den gesunden Genuss. Meine Geschichte. Ich muss immer ein bisschen ausführen. Ich versuche das ein bisschen kürzer zu machen. Im Endeffekt bin ich quasi aufgewachsen im Einzelhandel meiner Eltern.
Okay,
was ist die erste
Reaktion? Hast du mir verschwiegen?
Die erste Reaktion, natürlich bin ich BWL studieren mit Schwerpunkt Marketing, weil irgendwie will ich ja auch in die Richtung. Und habe das dann auch gemacht und bin aber während meines Studiums schon zu Otto gegangen. Ich habe da Werkstudent gemacht und das erste Mal mich mit Technologie beschäftigen müssen quasi, weil da stand dann 386er für die Jüngeren, die hier vielleicht zu gucken, war einer der ersten Windows-Rechner. Aber die etablierten Leute, die da saßen, die sind alle drum rumgelaufen und dachten, was ist das?
Begeistert, ne?
Ja. Und ich habe gesagt, okay.
Wollten die nicht?
Nein, die hatten Angst davor.
Okay.
Wirklich, die hatten Angst davor. Ich war da relativ angstfrei. Ich sagte, okay, guck mal, was das Ding kann und was ich damit machen kann.
Also voll der Quantensprung.
Total. Und habe dann angefangen, immer mehr mich da reinzufuckeln. Habe dann angefangen, tatsächlich Modelle darin aufzubauen für multivariate Analysemethoden, weil wir Kataloge verschickt haben. Ihr erinnert euch, den dicken Wälzer von Otto, dann aber viele kleinere Kataloge. Und habe das total spannend gefunden, habe da Modelle aufgebaut.
Welche Kataloge habt ihr für Deutschland eigentlich verschickt? Weißt du das? Hatte jeder Haushalt eigentlich einen?
Nein, oder das nicht, jeder? Aber wir hatten schon 8 Millionen, war es schon so die Größenordnung, wie wir den dicken Katalog verschickt haben. Daneben aber über 50 Millionen Zwischenkataloge.
Aber eigentlich hätte man die Zählung von der Menschen in Deutschland über Otto machen können.
Absolut. Und das war ein Teil unserer Jugend und Kindheit. Da gab es ja noch einen zweiten Großen, der dann irgendwann zu Otto gehörte mit Quelle. Nein, das war eine spannende Zeit. Aber für mich, deswegen fand ich diesen Einstieg so interessant. Otto hat mir dann auch ein Angebot gemacht, weil ich gesagt habe, okay, wir haben jetzt das Modell gebaut. Irgendjemand muss das ja weiterführen. Mhm. Habe ich dann auch kurze Zeit lang gemacht, habe irgendwann festgestellt, das ist aber nicht mein Ding. Ich will Technik verstehen, ich will wissen, was damit geht, aber ich will es nicht programmieren. Und deswegen bin ich dann eben ins Marketing gegangen, habe Direct Marketing nannte sich das dann früher, eben E-Mail-Marketing, solche Geschichten. Dann kam das komische Internet kam dann auf und darüber habe ich die Chance bei Otto gehabt, wirklich mich in verschiedene Richtungen zu entwickeln. War in vielen Ländern, was ist gerade schon erwähnt, ich war 3 Jahre in Korea, habe da Otto Korea geleitet, ich war 3 Jahre in Russland, habe Otto Russland gemacht. Viele Chancen für Otto in die Welt zu gehen damit. Aber auch immer schon natürlich technologielastig, weil das war dann E-Commerce, was neu war für viele. Was ich auch erstmal verstehen musste, wie funktioniert das. Und wir haben es dann aber in die Welt zu unseren Töchterfirmen getragen.
Und dann nochmal Richtung Otto Katalog, bevor es in E-Commerce ging. Ich glaube, jeder von uns im Alter, der Haushalt hatte Otto Kataloge. Ja. Und ihr habt den immer endlos gewälzt und konnte die ganzen Technikseiten auswendig.
Ja, super.
Die Hi-Fi-Geräte, die ganzen 42 Zentimeter breiten Hi-Fi-Bausteine, das war so meine Welt. Ja. Also unglaublich. Und das hat sich so eingeprägt. Also ich weiß immer noch, die waren relativ weit hinten oder es war so ein Block dazu.
Ja, und für mich waren die Fashion-Seiten waren auch nicht so relevant als junger Mann. Ich habe mich eher mit den Technikseiten beschäftigt, klar. Aber dann ging es mit Möbelwelten weiter. Dann haben wir angefangen, CD-ROMs zu bauen, wo dann halt die Möbel in den Zimmern platziert werden konnten. Damals revolutionär, muss man sagen.
Total,
Aber das zeigt so ein bisschen meinen Weg, wo ich immer gesagt habe, okay, ich will Technik halt immer wieder was Neues verstehen und wieder anwenden können. Und durfte das dann nach meiner Zeit bei Otto dann bei Tchibo machen. Mhm. dann wieder nach Russland gegangen. Das war nicht mal ein Wunschtraum, aber Chebo wollte damals mit seinem Non-Food-Business auch nach Russland. Da war dann weniger Technik gefragt, auch wenn wir E-Commerce gemacht haben. Da wollte dann der Eigentümer, dass wir auch Shops bauen. Also habe ich das erste Mal in meinem Leben tatsächlich echte Brick-and-Mortar-Shops aufgebaut in Moskau, in der Umgebung. Sehr spannende Zeit, kann ich sagen. Viel gelernt auch im Umgang mit der russischen Kultur, vorher mit der koreanischen. Das war wirklich mega spannend und durfte dann für Chebo noch weitere Sachen Business Development machen in Rumänien, in Polen und in der Türkei. Mhm. Wo mich dann, und dann schließt sich ein bisschen der Kreis, ein Ex-Kollege von Chebo dann zu Kühn und Nagel geholt hat. Weil Kühn und Nagel zu dem Zeitpunkt auch noch technisch zumindest noch nicht auf dem neuesten Stand war. Und wir suchten halt eine Chance weiter zu transformieren. Das heißt, das erste Mal war ich dann offiziell in der IT. Aber eben noch mehr Marketing, eher so Kommunikation und wie kann man die ganzen Themen, die rund um das um die digitale Transformation passieren, zusammenführen. Und da kam das Thema Brückenbauer hinzu, weil die sagt, du verstehst halt die Seite vom Business, aber du hast dich auch mal mit Technik beschäftigt. Und wie kriegen wir die Welten zusammen? Das war sozusagen der Start, und um die Geschichte nur abzukürzen, da war ich 7 Jahre bei Kühn und Nagel, auch noch ein Jahr in der Schweiz und die letzten Jahre in Hamburg, meine Heimatstadt, bevor ich jetzt vor 2 Jahren zu der Laurent Spätmann Holding oder zu der OTG gewechselt bin und dort CIO geworden bin. Eine mutige Entscheidung, muss ich klar sagen, aber ich glaube, ich konnte denen gut vermitteln, warum, was mein Mehrwert ist, eben, das mal die Fachbereichsseite zu verstehen, aber auch gleichzeitig zu wissen, welche Möglichkeiten es auf der technologischen Seite gibt.
Und das finde ich total spannend. Du bist CIO und CDO in einem. Ja. Und ich habe auch mit einem unserer Fellows von der Time Tech Group so ein Streitgespräch geführt. Ein CIO kann nicht ein CDO sein.
Ich kenne die Diskussion.
Also, wie stehst du dazu? Also vielleicht, aber das alles einordnen können. CIOs sind ja diejenigen, die mit der Technik oder IT Prozesse optimieren. Also ich habe einen Kassenprozess, könnte eine Registrierkasse haben und jetzt haben wir es digital und dann geht die Abrechnung schneller und so weiter. Das ist also Vereinfachung des Geschäfts. Und ein CDO, der baut digitale Services, die sonst gar nicht möglich wären, und neue Prozesse.
Ja.
Und ich sag mal, die Denkmuster sind ja komplett anders, oder?
Ich würde es gar nicht sagen, dass die so komplett anders sind. Wir haben uns auch schon bei Kühn und Nagel übrigens damit beschäftigt und die gleiche Entscheidung damals getroffen, das zusammenzuführen. Weil du brauchst ja schon ein technisches Grundverständnis, so eine gewisse technische Affinität. Und im Endeffekt geht es darum, Prozesse zu organisieren. In meiner Rolle ist, meine Hauptaufgabe ist führen, ne? Also Dinge in bestimmte Richtungen entwickeln. Und diese Kombination hilft uns natürlich sehr schnell und flexibel zu sein, weil ich Dinge dann natürlich auch sehr viel autarker entscheiden kann im Moment, worauf wir uns in der Zukunft fokussieren wollen. Was jetzt gerade natürlich, wir sind jetzt auf einer großen Messe, was das Thema KI angeht. Das hatte ich in meiner Rolle die Möglichkeit, relativ früh zu entscheiden. Das ist ein Kernthema für uns zukünftig. Wir haben eine eigene Rolle dafür ausgeschrieben. Wir haben eine KI-Managerin relativ schnell eingestellt, die sehr, sehr früh schon, für den Mittelstand zumindest, sich mit dem Thema beschäftigt hat. War möglich, weil ich halt in dieser Rolle die Entscheidungshoheit oder Gewalt hatte. Also ich finde, das passt wirklich hervorragend zusammen. Also,
aber du hast da nicht so zwei unterschiedliche Hüte, mal der, mal jener?
Ja, ich habe schon, also ich denke mal, ehrlich gesagt, hat man da als CIO sowieso schon mehrere Hüte auf. Ne? Also wir machen Services, wir machen die Entwicklung, wir machen Security und jetzt eben das ganze Thema KI. Aber eben wirklich alles rundum, Netzwerke, das sind ja immer schon verschiedene Herausforderungen, die man aber aus meiner Sicht sehr gut zusammenführen kann, die Teams gut connecten kann. Wieder Brückenbauer, das mache ich in meinem eigenen Team genauso, dass ich die unterschiedlichen Charaktere und Schwerpunkte dann noch zusammenführen kann.
Ja, die Brücken zu bauen, und du warst jetzt in Russland, du warst in Rumänien, wir haben einige Gemeinsamkeiten, in Russland war ich nicht, aber in Rumänien war ich und auch in Korea, und du hast gesagt, Korea hat sich auch ganz schnell geändert.
Ja.
War das in der Zeit, wo du da warst?
Nee, das war schon, als ich kam. Man muss ein bisschen sagen, früher war für meine Wahrnehmung, als ich das Angebot bekam, hatte ich null Idee, was jetzt in Korea gerade passiert. Und als ich kam, du merkst schon, die waren gerade auf der Schwelle zum First World Country.
Ja.
Aber in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Und in Seoul leben ist auch nochmal eine ganz andere Nummer, muss ich mal sagen. Ich dachte früher Hamburg, Tor zur Welt und der Nabel der Welt. Das ist eine süße Kleinstadt, muss man einfach sagen. Seoul hat über 20 Millionen Einwohner, schläft nie, immer on fire. Wahnsinnig anstrengend, aber auch wahnsinnig inspirierend, muss man ganz klar sagen. Und die Brücke zu den Kulturen, das ist natürlich das Herausfordernde, mit meinen Mitarbeitern zu verstehen, wie ich die motiviert kriege, wie ich die noch die richtigen Ziele setze. Die ersten Erlebnisse, wenn ich das so erzählen darf, ist, dass ich den Leuten gesagt habe, in welche Richtung ich gehen will. Die sind losgerannt, haben gemacht, kam dann 3 Wochen später und haben gesagt, das geht nicht.
Okay,
und du? Dann habe ich gesagt, so, okay, und seit wann wusste der es ja eigentlich in dem Moment, wo du es gesagt hast? Ich sag, warum sagt er mir nichts? Aber das ist unsere Kultur. Du sagst was, du bist Chef, also machen wir das. Und ich sag, okay, alles nochmal auf Null. Ich erzähle euch, wie ich das möchte. Ihr seid die Experten. Ich will, dass ihr ja eure Expertise hier reinbringt und mich auch challenge. Und das war, hat super funktioniert. Wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Das einzige Problem war, als ich ging, haben die gesagt, super, ich kann jetzt nie wieder für einen Koreaner arbeiten, weil ich das nicht akzeptieren würde.
Aber fiel es denen leicht, diese Veränderung zu haben, oder?
Also ich glaube, du brauchst schon eine gewisse Veränderungsbereitschaft, also eine Motivation, dich mit neuen Herausforderungen zu umgeben. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Ich habe auch meine Familie ja mit hingesammelt und gesagt, wenn, dann ganz. Wahnsinnig schwierig, in die koreanische Gesellschaft reinzukommen. Man muss wissen, dass die Koreaner sehr viel Zeit beschäftigt miteinander verbringen, jeden Abend. War es meine Aufgabe, mein Team auszuführen ins Restaurant.
Jeden Abend?
Jeden Abend, weil Seoul ist so teuer, dass die meisten sich keine Wohnung in Seoul leisten konnten mit Familie. Das heißt, die Familien wohnten außerhalb, die Mitarbeiter in der Stadt in kleinen Wohnungen. Und ich musste die abends dann sozusagen vergnügen. Und habe dann jeden Abend mit denen gegessen, jeden Abend mit denen Soju trinken gemacht, jeden Abend Norebang, das ist das koreanische Karaoke.
Ja.
Irgendwann habe ich dann gesagt, so, Kinder, ich muss mich immer um meine Familie kümmern, ich hätte es sonst nicht überlebt. Aber und am Freitag fahren die dann aufs Land und leben dann da. Und das ist halt, das Problem ist nur, du kommst nie in die nächste Ebene, was mir eigentlich mal total wichtig ist. Ich brauche wirklich, wenn ich arbeite, brauche ich eine enge Bindung zu meinen Leuten. Das bin ich jetzt im Mittelstand deutlich einfacher, weil ich finde, das ist eine viel vertrauensvollere Basis, als du es meistens in Großkonzernen machen kannst.
Ja.
Und bei den Koreanern sozusagen diese Stufe zu überspringen und zu sagen, mehr so in das Familiäre zu kommen, das war herausfordernd. Habe ich zum Glück bei einigen dann auch geschafft, war dann auf Hochzeiten und ja, da war es auch so ein bisschen, dass man als Langnase vorgeführt wurde, gesagt, guck mal, wer ich kenne.
Und du bist ja auch eher groß, ja, ne? Das ist ja auch nochmal.
Und immer das Highlight, aber nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich so außergewöhnlich war. Nein, aber das war ein großes Learning, sich eben dieses Interkulturelle, sich darauf einzulassen, nicht sich komplett zu verstellen, aber den die Befindlichkeiten oder auch mit den Anforderungen klarzukommen. Ehrlich gesagt war der Schwung dann von Korea nach Russland deutlich größer. Koreaner lieben Deutsche.
Ja.
Die lieben die Pünktlichkeit, sie lieben das Akkurate.
Verbindlichkeit.
Sehr verbindlich. Das ist bei den Russen anders, um das jetzt mal vorsichtig zu sagen. Und das war mega herausfordernd. Die Sprache ist herausfordernd. Ich habe erst Koreanisch gelernt, dann habe ich aber auch Russisch gelernt. Koreanisch ist mir super leicht gefallen, weil es so anders ist. Russisch war nicht so anders, aber es sind so viele Unregelmäßigkeiten und man hat das Gefühl, die Russen haben sich akzeptiert, wenn man es versucht hat. Das war so, ja, lern's richtig oder lass es.
Okay.
War schon, und in Summe habe ich da 6 Jahre verbracht, also das war schon echt eine taffe Zeit, das muss ich mal sagen. Aber, und
bist du da mit den Mitarbeitern auch abends dann immer essen gegangen?
Ja,
oder?
Nicht so intensiv.
War nicht so intensiv.
Ich bin nach Russland ehrlich gesagt auch gependelt, habe meine Familie dann in Hamburg zwischengeparkt und bin dann immer gependelt, habe trotzdem natürlich abends Zeit auch beruflich mit denen verbracht. Habe auch ein paar sehr gute Freunde in Russland gefunden, das war wieder anders. Die haben man dann auch wirklich, wenn man erstmal diese Schwelle überschritten hatte, und das ging leichter, dann war man auch wirklich Best Buddies, ne? Also wo man auch wirklich abends losgezogen
ist. Ja, damit wird füreinander eingestanden, glaube ich. Ne?
Ja? Absolut.
Ist Russland, ich war in Rumänien eine Zeit lang, ist das ähnlich? Du warst ja auch in Rumänien, ne? Oder
ja, anders.
Ist Rumänien ein bisschen Russland leicht, ja, oder anders?
Ja, doch, ich hatte das Gefühl, dass die Rumänen offener waren für Veränderungen, sich mehr so dem immer schon geguckt haben, was geht im Westen, was können wir für uns adaptieren. Die Russen haben schon ein klares Selbstbewusstsein, dass einiges Russland erstmal ganz vorne. Ja, es gibt so ein paar Dinge, die man aus der Welt lernen kann, aber ehrlich, soll die Welt von uns lernen. Das war schon so ein bisschen die Attitüde. Trotzdem waren da auch, wie gesagt, gute Beziehungen möglich. Aber in Rumänien habe ich das Gefühl gehabt, da war ein anderer Spirit.
Welche Sachen nimmst du mit, auch jetzt in die heutige Zeit, also aus der Vergangenheit heraus? Du sagst, das hat ja wirklich was gebracht.
Also wirklich dieses Akzeptieren von Unterschieden, das ist, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Dass ich habe auch in meinem Team, ich bin total happy, ein sehr diverses Team. Also erstmal sehr ungewöhnlich bin ich für eine IT. Versuche auch alle anderen mal zu ermutigen. Versuche auch rauszufinden, was den anderen so besonders macht. Ja. Was ist der Unterschied? Und das leben die total gut. Und das, glaube ich, habe ich auch mit reinbringen können. Dass das Spaß macht und kein nerviger Zwischenkuchen dann ist.
Okay. Dieses Zuhören können, ne? Das ist, glaube ich, auch, das ist auch im Vorgespräch
total
gesagt, ne?
Der Faktor.
Das ist total wichtig.
Ja, aber auch zu dem, was du am Anfang ja sagtest, Brücken bauen. Ich meine, du musst doch. Und das war für die Schwierigkeit. Ich glaube, das können bestimmt noch einige teilen. Früher hat das Business was hingerufen. Ehrlich gesagt, ich ja früher auch.
Klar.
Ich habe gesagt, hier IT, mach mal. IT hat sich das genommen und gesagt, oh, so verstehe ich das, hat was gebaut, gesagt, hier hast du. Und das Business hat gesagt, was ist das denn Quatsch? Ja, brauche ich gar nicht.
Macht doch gar keinen Sinn.
Ich sage, aber hättet ihr vielleicht mal reden sollen zwischendurch. Und diese Übersetzung, weil das wirklich auch zwei Kulturen sind, muss man ganz klar sagen. Ist
total, ne?
Ja. Auch noch so. Zu übersetzen, was ist wirklich der Need im Business? Was sind die Möglichkeiten technisch, die man hat? Und so lebe ich ehrlich gesagt jetzt noch ein bisschen meine CIO-Rolle, dass ich auch meinen Fachbereichen sage, bitte kommt nicht und sagt mir, welches Tool ihr haben wollt, sondern sagt mir eure Anforderungen. Was ist euer aktueller Schmerz? Was können wir verändern? Und wir haben die Aufgabe dann, das für euch bestmögliche Tool zu finden. Natürlich zwei, drei Optionen vielleicht zu geben. Aber das ist auch für mich eine Aufgabe, hat viel mit Zuhören zu tun, zu verstehen, was wirklich der operative Schmerz ist, den wir damit lindern können.
Aus einer CIO-Perspektive oder IT-Perspektive total klar. Hier gerade auf der Messe stelle ich einiges fest, wie doch die Fachbereiche, um die gebuhlt wird. Ja. Also wir waren gerade bei Storyblock, bei Vitex genauso, wo dann die Fachbereiche, die Funktion, also nehmen wir mal ein CMS, die machen alle irgendwie das Gleiche. Ne? Ja. Nur über Storyblock wird gerne genommen aktuell, weil es so einfach für die Redakteure zu benutzen ist. Und das verändert sich gerade. Wie gehst du damit? Du kennst das ja, du bekommst ja von der Marketingseite.
Ja, genau. Ich komme von der Marketingseite. Aber ich habe denen auch mal gesagt, also wir versuchen schon jetzt so ein bisschen unseren Produktzoo so ein bisschen einzudämmen. Ne? Weil es gibt ja immer was Neues, was wieder klar und einfacher ist. Dass wir sagen, wir gucken schon ein bisschen perspektivisch drauf. Also erstmal muss es natürlich von der Systemseite auch passen, dass die Dinge miteinander gut im Austausch sind, also die Schnittstellen funktionieren. Thema Sicherheit muss ich beachten. Ja. Aber ganz klar, das Wichtigste ist, dass die User damit auch gerne und gut arbeiten können. Und das, glaube ich, ist der Vorteil, dass ich das Vertrauen auch den Fachbereichen gegenüber vermitteln konnte, dass ich das verstehe und trotzdem für mich mehr herausnehme, zu sagen, es ist toll, das Tool, was du mir gerade gesagt hast, was du möchtest, aber lass mich das nochmal hinterfragen, ob es wirklich das Beste ist oder ob es nicht was Besseres geht. Aber an dem bleiben wir dann auch mal irgendwann hängen. Ne? Also wir fangen jetzt nicht an, alle zwei Jahre wieder alles über den Haufen.
Glaubst du, ein CIO, der vorher im Fachbereich war, ist ein besserer CIO?
Das wäre klar, muss es sein, ne? Ja, das wäre unfair. Ich glaube, der macht es anders. Er hat eine andere Perspektive und ich glaube, es hat wirklich Vorteile. Es hat wirklich Vorteile. Weil, vielleicht habe ich auch den Nachteil, ich habe eben nicht IT studiert. Ich habe trotzdem, also ich kann nicht coden, aber ich weiß zumindest ganz gut, wie unsere Systeme funktionieren und wie die Schnittstellen funktionieren. Und ich glaube, das Vertrauen bei meinem Team ist da, dass ich genug Expertise haben, um mit denen die richtige Entscheidung zu treffen. Aber ich habe eben auch diesen Riesenvorteil, dass ich die Fachbereichsseite selber so lange Jahre verantwortet habe. Ich glaube schon, dass es ein Vorteil ist, weil was ist die Aufgabe von CIO? Und erster, ich sagte vorhin schon, führen. Das ist meine Kernaufgabe, mein Team in die richtige Richtung führen, strategisch mich aufzustellen, die Unternehmung auch strategisch zu beraten, in welche Richtung wir jetzt entwickeln sollten. Das, glaube ich, habe ich natürlich sehr intensiv von der Fachbereichseite mitgenommen.
Ja, ich glaube, meine Erfahrung zeigt, wenn ich ein CIO habe, im Vorstand IT, der vorher mal Softwareentwickler war, und es kommt eben ein Problem beim Dienstleister rauf, die sind schnell auch wieder in der Tiefe der Materie drin, um zu verstehen, oder haben auch mal Verständnis für solche Sachen, ja, das ist ja auch komplex, wo ein Fachbereich sagt, das ist mir scheißegal, ihr habt einen Service eingekauft, ne?
Absolut. Also ich beobachte noch so ein paar andere Sachen. Also natürlich, wenn jemand so tief in der Materie ist, der geht natürlich sofort in den Infight, auch mit den Dienstleistern, und versucht denen nachzuweisen, was sie alles anders und besser machen müssen. Ehrlich gesagt ist bei mir auch das Thema Vertrauen. Ich vertraue meinen Dienstleistern, das sind die Experten, die habe ich ja eingekauft. Und ich möchte mit denen gemeinsam ein Ziel erreichen. Aber wie sie das dann machen, überlasse ich nicht ganz denen, aber ich möchte schon, dass die das Vertrauen, das ist meinen Mitarbeitern das Gleiche. Ich sage denen nicht, du musst das jetzt übrigens so und dann so und dann so machen. Ich sage, okay, das ist das Ziel. Du sagst mir, wie du ungefähr hinkommen willst. Ich sage, passt. Und ob die dann darin rumeiern oder auch, ob die das von zu Hause machen oder in der Firma, das ist mir jetzt nicht ganz egal, aber das ist ja deren Entscheidung. Und wenn das mit mir gemeinsam getroffen wird, bin ich da völlig fein. Und ich glaube wirklich, dass es ein Vorteil ist von dem, wie ich sozusagen domestiziert wurde, mit diesem Vertrauensansatz und eben mit einer klaren Perspektive, was brauchen wir am Schluss für ein Ergebnis. Der Weg dahin, dafür habe ich extra.
Ja, ich glaube, dann kann man auch einfacher abgehen.
Ja.
Letzte Frage, und das kommt von Gartner. Gartner sagt, zukünftig haben die IT, die CIOs gar nicht mehr die Entscheidung für neue Systeme und Services, sondern der CFO. Wo sind denn die Budgets wirklich? Was ist so deine Einstellung? Du kennst natürlich aus den verschiedenen Firmen, aber...
Ja, also von der Struktur her...
Ich teile das übrigens nicht.
Ich muss das vielleicht sagen, bei uns in der Struktur, wir sind ein bisschen verschachtelt aufgestellt. Ich bin der Geschäftsleitung, trotzdem ist über mir ein Vorstand, der ist auch für Finanzen verantwortlich. Mhm. Nur was ich total schätze, und das ist wirklich auch ein bisschen unterschiedlich zu dem, was ich aus dem Konzernwesen kannte. Wir besprechen gemeinsam, also ich mache Plan, eine Strategie, dahinter mein Budget, was ich glaube, was ich dafür benötige, um den Anforderungen aus den Fachbereichen natürlich auch gerecht zu werden. Er challenged das, da muss ich natürlich vorbereitet sein und gut verkaufen. Und ehrlich gesagt, wenn die Entscheidung getroffen ist, dann würde es eigentlich reichen, wenn wir ein Jahr später zusammensitzen und sagen, was hast du daraus gemacht?
Was ist daraus geworden?
Wir sprechen zwar zwischendurch und natürlich möchte er auch bestimmte Dinge zumindest wissen, aber er lässt mir wirklich den Freiraum, weil er Vertrauen darin hat. Und das schätze ich wahnsinnig. Ich bin aus dem Konzern, du hast das Budget und trotzdem musst du jedes Einzelprojekt wieder einzeln nochmal vorstellen, wieder einzeln freigeben lassen. Das hat immer viel Kraft gekostet und nicht immer zum besten Ergebnis geführt.
Alter, gibt es auch ein schönes Buch. Geschwindigkeit durch Vertrauen.
Ja, super. Das so. Habe ich noch nicht gelesen, aber das sollte ich mir mal holen, weil ich finde, das ist die Basis für ein wertschätzendes Miteinander.
Ich glaube, du brauchst das gar nicht lesen. Also ich habe angefangen zu lesen, irgendwann habe ich aufgehört, aber für mich war es so klar, weil du machst eine Ausschreibung, Dienstmeisterauswahl, weil du bei einem, du hast nicht das Vertrauen, dass die Entscheidung die richtige ist. Mhm. Deswegen machst du dann diesen Kreis, das ist ja okay.
Ja.
Und das geht dann ja immer weiter, das kannst du immer weiterspinnen. Ja. Also ja, hättest du Vertrauen, dass deine Entscheidung die richtige ist, ohne die ganzen anderen Sachen, wärst du viel schneller. Geht ja nicht um Schnelligkeit, aber ich fand das irgendwie total spannend, deswegen habe ich das Buch irgendwie nicht weitergelesen, weil das ist, der Titel ist die Quintessenz, das ist schon Wahnsinn.
Absolut. Wenn ich das vielleicht noch mal jetzt ein bisschen noch zu der Messe hier zusammenführen kann, weil natürlich ist ja auch KI an aller Munde. Gerade KI ist so ein Thema, wo du Vertrauen aufbauen musst. Deswegen haben wir uns auch angeguckt, welche Lösungen sind jetzt für uns vielleicht die richtigen und gehen eher zu Quick Wins momentan, um eben schnell auch im Unternehmen das Vertrauen aufzubauen. Mhm. Dieser vielleicht nicht ganz so durchschaubaren Technologie, dass die Leute lernen, damit umzugehen, die Angst zu nehmen. Weil das ist für mich eine der Kernbotschaften, wenn du, also erstmal das sowieso das Wichtigste, man muss anfangen und nicht immer nach dem Besten suchen, sondern sagen, okay, testet, macht das schnell, macht eine Governance-Struktur und dann loslegen. Aber das Wichtigste ist, nehmt die Menschen mit. Das ist für mich immer so eine Kernbotschaft. Mitarbeitende sowieso, aber auch die Führungskräfte, den Vorstand, die Eigentümer. Weil nur damit schaffst du es tatsächlich dann auch über Schulung, über Begleitung, dieses Vertrauen aufzubauen. Bei KI weißt du auch, verändert die Arbeitsweise, das findet nicht jeder cool.
Nee.
Ja. Also musst du die Leute mitnehmen und begleiten. Das hat viel mit Vertrauen zu tun, dass wir nichts tun, um jetzt Jobs irgendwie wegzumachen, sondern wir wollen natürlich KI einsetzen, um die Arbeitsweisen zu verbessern, natürlich um es effizienter zu gestalten. Das ist das Kernthema, deswegen Vertrauen kommt da auch wieder komplett mit aufs Tapet.
Schöner kann man es gar nicht sagen. Wir hatten heute einmal Mut als Thema. Und ich glaube, man kann besonders dann mutig sein, wenn man auch Vertrauen in das Team hat.
Ja.
Und da ist Vertrauen bestimmt auch eine der Quintessenz, die man braucht.
Und Mut, wenn ich das, ich bremse nicht. Ich finde ja Mut. Ich hatte gerade gestern Abend noch eine Diskussion wieder zu dem Thema Governance-Struktur und KI. Natürlich, sie finden das wieder als Bremsklotz. Ich sehe das absolut nicht so, weil ich finde, wenn man das mit einer guten Governance-Struktur macht, wir haben die Richtlinie aufgestellt, Leitlinien, wir haben Datenklassifikation gemacht, um den Mitarbeitern klar zu sagen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen, weil dann schaffst du nämlich diesen Freiraum, mutig zu sein.
Ja.
Weil du weißt, okay, das sind meine Grenzen, aber da drin habe ich völlige Möglichkeit. Das heißt, du hast schön die Verbindung geschaffen. Mut und Vertrauen, das sind zwei wirklich essentielle Grundlagen auch für meine Arbeit. Und das macht mir so viel Spaß, dass ich das meiner Firma jetzt auch so ausleben darf.
Und ich glaube, wenn man Fragen hat zum Thema Mut, Vertrauen, Brücken bauen, einfach runter in die Kommentare oder dich direkt anschreiben auf LinkedIn.
Ja, sehr gerne.
Oder LinkedIn ist, glaube ich, das Medium, LinkedIn das du nutzt.
Das ist einfach für mich zu finden, genau.
Und danke für die Zeit, danke für die Einblicke. Und ich bin immer total geehrt, dass ich im Vorfeld mit dir schon sprechen konnte, jetzt hier. Ich freue mich immer, so viele Insights mitzubekommen.
Ja.
Insofern, danke nochmal.
Herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit.
Gerne.
Bis sehr gefreut. Danke.